Meine Lieben, bevor wir mit Erklär mir die Welt nächste Woche wieder mit unserem normalen Rhythmus starten, also jeden Dienstag um 5 Uhr morgens kommt eine neue Folge. Also bevor wir da wieder normal ins Jahr 2025 starten, gibt's heute noch eine Folge Ask Me Anything. Ihr habt mir über erklärmir.at/Fragen und Social Media viele Fragen gestellt zu meiner Arbeit, zu Geld, zu meinem Leben und dem Sinn des Lebens. Und da werde ich heute nacheinander darauf eingehen und versuchen, die auch bestmöglich zu beantworten. Und bevor ich das mache, möchte ich aber ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2024 bei Erklär mir die Welt. Es war ein gigantisch schönes Jahr. Ihr habt mir so viel tolles Feedback gegeben, Lob, aber auch Kritik, Vorschläge, Ideen. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viele tolle Leute getroffen durch Erklär mir die Welt. Jetzt mal ein bisschen durchgeschaut, was heuer alles erschienen ist, beziehungsweise wer aller bei uns zu Gast war. Ein Pfarrer, ein Historiker, ein Musiker, eine Politikwissenschaftlerin, eine Psychotherapeutin, ein Architekt, ein Journalist, ein Militäranalyst, ein Papierfabrikant, ein Ex-Minister, ein Kunsthistoriker, eine Psychiaterin, ein ehemaliger Fußballprofi namens Herbert Prohaska, ein Molekularbiologe, eine Radmechanikerin, ein Adoptivvater, ein Ökonom, ein Lebensmittelchemiker, eine Frauenärztin, ein Krebsüberlebender, Anwältin, eine Psychologin, eine Umweltaktivistin, Schriftsteller, ein Queer-Aktivist. Also wirklich, wirklich schräg, wie bunt die Gäste und die Gästinnen waren. Was ja auch einfach die Idee bei Erklär mir die Welt ist. Ich habe öfter schon auch das Feedback bekommen, lad doch auch mal Menschen ein, die jetzt nicht unbedingt WissenschaftlerInnen sind oder sonst irgendwie erfolgreiche Fußballer oder Buchautoren. Und wenn ich das so durchschaue, dann bestätigt das eigentlich eure Kritik, also auch Menschen, die aufgrund ihrer Erfahrung im Leben, weil sie einen interessanten Beruf haben, aber auch sonst, weil sie etwas mitzuteilen haben. Dafür muss man nicht studiert haben, dafür muss man jetzt auch nicht super erfolgreich sein. Also mehr Leute einzuladen, die aus dem normalen, unter Anführungszeichen, Leben kommen, obwohl all diese Dinge da auch normal sind. Aber da einfach noch ein bisschen vielfältiger und breiter zu werden, das nehme ich mir auf jeden Fall mit für das nächste Jahr. Was mir heuer auch wichtig war, ich habe begonnen, ein paar Dinge anzupassen bei Erklär mir die Welt, um ja ein bisschen mehr Impact zu haben. Was meine ich damit? Das eine ist, es gibt seit heuer Werbung für den guten Zweck. Also kleine NGOs oder Privatpersonen, die irgendwie was Gutes tun möchten und dafür Unterstützung brauchen, ob jetzt Freiwillige oder Geld oder einfach Aufmerksamkeit für eine Sache, die können bei Erklär mir die Welt gratis Werbung buchen und zwar 10.000 Downloads für alle, die den Zuschlag bekommen. Und wer sich das mal anschauen möchte, geht auf erklärmir.at/guterzweck. Gibt es dann alle Infos, wer sich da bewerben kann und wer nicht. Gibt dann auch keine Garantie, dass das tatsächlich ausgestrahlt wird, weil es einfach auch sehr viele Anfragen gibt und weil ich mir das als Besitzer von Erklär mir die Welt einfach auch selbst überlassen möchte, welche Dinge ich da bewerbe und welche ich vielleicht selber jetzt nicht gut finde. Ist natürlich hochsubjektiv und sagt nichts allgemein aus, dass so ein Projekt dann nicht gut und wichtig ist, aber ich möchte einfach ein bisschen die Hoheit in Erklär mir die Welt haben, was ihr da so zu hören bekommt. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich versuche, neben meiner generellen journalistischen Arbeit hier, so für mehr Bildung und Aufklärung und einfachen Aufbereiten von Wissen, dafür zu sorgen, dass ich mit Erklär mir die Welt auch noch kleinen NGOs oder Personen, die einfach sehr engagiert sind, dabei helfen kann, dass sie ihre Arbeit noch besser machen können. Und das freut mich sehr. Was ich auch eingeführt habe, ist heuer, ich glaube, es war heuer, korrigiert es mich, wenn es falsch ist, ich frage die Gäste immer am Ende, ob sie mir 3 Bücher empfehlen können. Erstens liebe ich das selber, also ich kaufe mir sehr viele der Bücher, die meine Gäste empfehlen. Und zweitens halte ich das Buch für eine der besten Erfindungen der Menschheit. Und ich lese selber so viel wie nie zuvor in meinem Leben in letzter Zeit. Und es hilft mir einfach sehr, mich mit der Welt zu beschäftigen. Es hilft mir auch dabei, runterzukommen. Also lieber mal die E-Mails ignorieren oder Social Media zumachen und ein Buch lesen. Klingt jetzt irgendwie sehr altbacken, aber ich halte sehr, sehr viel davon und das ist einfach ein Medium, dem ich auch im Podcast mehr Aufmerksamkeit schenken möchte. Viele, viele Folgen beruhen ja auch auf Büchern, also jemand schreibt ein Buch, ich lade die Person ein oder auch im Vorfeld frage ich die Personen schon, ich möchte mich gerne einlesen in ein Thema, hast du ein paar Bücherempfehlungen und ist auch ein Grund, warum ich so viel lese, weil es einfach bei mir Teil des Jobs ist. Genau, und was ich noch eingeführt habe am Ende, was ihr auch alle schon bemerkt habt, ist, dass ich immer frage, welches klassische Medium und welchen Creator kannst du uns empfehlen? Ist mir genauso wichtig, wie jetzt NGOs zu fördern oder engagierte Privatpersonen, wie Bücher zu fördern, ist auch so, klassische Medien ein bisschen vor den Vorhang zu holen. Ich halte Zeitungen, Fernsehsender, Radiosender für ganz zentral. Wir brauchen eine Vielzahl an Medien, an guten Journalistinnen, die uns mit Information, mit Meinung versorgen, damit wir uns als BürgerInnen in einer liberalen Demokratie ein Bild davon machen können, was eigentlich auf der Welt passiert. Und bei aller berechtigten Kritik, die es auch an Zeitungen, Fernsehsendern und Co. gibt, finde ich, dass das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und möchte da einfach eine Möglichkeit bieten, dass klassische Medien wieder vor den Vorhang geholt werden und viele Gäste empfehlen dann einfach, viele sind auch schon ein bisschen älter und empfehlen dann gerne mal wieder eine gedruckte Zeitung und das ist ja auch schön, auch wenn man natürlich sich auch im Internet oder mit Podcasts gut informieren kann. Und dann, also das eine ist ein klassisches Medium, das zweite ist ein Creator, weil wir gerade oder eh schon länger so eine Demokratisierung der Informationslandschaft sehen. Was heißt das? Man braucht heute niemanden mehr fragen, ob man, also wenn ich jetzt eine Nachricht in die Welt bringen möchte, brauche ich jetzt nicht mehr einen Radiosender oder eine Zeitung und brauche einen Verlag, der das druckt und das ist alles total teuer und aufwendig. Heute kann man einfach auf TikTok oder Insta reinreden oder wie ich jetzt gerade in ein Mikro in meiner Wohnung reinplappern und fertig. Das finde ich sehr toll und darum möchte ich auch Creator vor den Vorhang holen und so diese Mischung aus klassischen Medien und den Creatoren haben, glaube ich, in Summe, hat man da eine viel bessere Versorgung mit Informationen, als wir das je hatten. So, noch ein paar Dinge zu Erklär mir die Welt, bevor ich jetzt dann tatsächlich auf eure Fragen eingehe. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut von Erklär mir die Welt und sind immer so absurd hohe Zahlen, mit denen man dann eigentlich eh gar nicht mehr so viel anfangen kann. Aber der reine Audio-Podcast hat 1,3 Millionen Downloads erreicht. Also 1,3 Millionen Mal hat irgendjemand auf Play gedrückt und dann mindestens eine Minute gehört. So wird das dann gezählt. Das ist irgendwie absurd, 1,3 Millionen Mal. Und bei YouTube waren es 780.000 Aufrufe. Wir machen ja mittlerweile jedes Video auch mit Video, also jede Podcast-Folge auch mit Video. Wir haben drei Kameras stehen, wird alles dann auf YouTube hochgeladen. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal rein. Und hat auch mittlerweile schon 780.000 Views erreicht heuer, also noch weniger als der reine Audio-Podcast. Aber man sieht da, das wächst sehr stark und immer mehr Leute schauen Podcasts tatsächlich auch mit Video. Und ja, in Summe waren es also über 2 Millionen Aufrufe von Erklär mir die Welt Folgen heuer. Ja, was einfach absurd viel ist. Und haben wir dann auch noch angeschaut, wie viele Stunden haben die Leute mit Erklär mir die Welt verbracht. Da sieht man schon noch einen großen Unterschied. Also die Leute, die nur den Audio-Podcast hören, sind im Durchschnitt deutlich länger dran, als wenn man jetzt auf YouTube aufmacht, weil man auf YouTube einfach sehr schnell auch auf ein anderes Video klicken kann. Und wenn man einen Podcast hört, macht man meistens irgendwas nebenbei. Entweder man hat die Augen zu und liegt im Bett oder auf der Couch oder man geht gerade mit dem Hund spazieren oder putzt die Wohnung. Und darum hören die Leute geduldiger im reinen Audio-Podcast, ist für mich auch noch immer das sympathischste Format. Aber wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Und darum, wenn immer mehr Leute gerne Podcasts mit Video schauen, was ich teilweise auch gerne mache, dann werde ich natürlich Erklär mir die Welt auch einfach mit Video anbieten. Und wenn man sich also anschaut, in Summe haben die habt ihr alle über eine Million Stunden mit Erklär mir die Welt verbracht und davon sind schon noch 80% der Audio-Podcast und 20% ist dann YouTube. Also das sieht man schon noch ganz klar, der reine Audio-Podcast, so wie ihr Erklär mir die Welt jetzt hört, ist noch deutlich, deutlich wichtiger und das wird, glaube ich, auch noch einiger Zeit so bleiben. Und jetzt wollte ich dann wissen, okay, was ist 1 Million Stunden? Wer kann mit dieser Zahl bitte was anfangen? Man dann ausgerechnet, okay, das sind dann 44.000 Tage, wo Erklär mir die Welt durchgehend gelaufen ist. Auch noch immer eine Zahl, mit der man nichts anfangen kann. Und dann habe ich es auf Jahre runtergerechnet, sind 121 Jahre, die nur heuer 2024 Erklär mir die Welt statistisch gelaufen ist. Ja, schöne Spielerei. Ich mag Zahlen und finde das alles ein bisschen crazy und bin da einfach sehr demütig und sehr, sehr dankbar, dass meine Arbeit und die Art und Weise, wie wir bei Erklär mir die Welt arbeiten, bei so vielen Menschen auf Resonanz stößt. Noch ein kleiner Nachsatz zu YouTube. Was beim Audio-Podcast der Fall ist, ist, dass eigentlich alle Episoden relativ ähnlich viele Downloads haben. Also gibt es eine Stammhörerinnenschaft und dann je nach Thema oder je nach Gast, was man interessanter oder weniger interessant oder der Gast, die Gästin bekannter oder weniger bekannt ist, hat dann eine Folge mal 20.000 Downloads, eine 30, eine 40.000, aber in Summe ist jetzt nicht so viel Unterschied. Bei YouTube ist das gigantisch. Also auf YouTube gehen hat, wie ihr alle wisst, weil eigentlich die meisten Leute auch YouTube nutzen, gehen halt Videos auch viral. Also Podcast-Folge geht nie viral. Eine Podcast-Folge auf YouTube kann viral gehen. Bei mir haben 2 Videos mehr als die Hälfte aller Aufrufe erzielt. Das ist ein Interview mit Harald Schmidt, das viral gegangen ist, aber dann auch sehr unschön, weil die Kommentare unter dem YouTube-Video wirklich unter aller Sau sind und sich da viele Leute drüber aufregen, dass ich so langsam rede und neben dem lustigen Harald Schmidt eher wie eine Schlaftablette wirke. Die Meinung kann man schon haben, alles gut. Aber muss sie vielleicht nicht ins Internet schreiben. Ich weiß nicht, wie man dabei hilft. Das ist halt dann so der Nachteil von YouTube, dass man manchmal auch in Gefilde kommt, wo man vielleicht eigentlich nicht hin möchte. Aber trotzdem freut es mich natürlich, wenn meine Inhalte, und das waren sehr viele Aufrufe und Kommentatoren, auch aus Deutschland, dann auch über die Grenze schaffen und so viel Publikum erreichen. Das zweite Video, das viral ging, war mit Gerhard Mangold zu Putins Krieg, hat glaube ich auch 177.000 Aufrufe erreicht heuer, auch absurd viel. Und zum Beispiel Harald Schmidt ist der Vergleich schön, die Folge ist jetzt ein paar Wochen online, hat jetzt 15.000 Audio-Downloads, aber auf YouTube schon 338.000 Aufrufe, also mehr als 20 mal so viel. Das finde ich halt geil, so die Kombination aus dem Stammpublikum, das treu Erklär mir die Welt hört und dann mit YouTube die Möglichkeit, dass man auch neues Publikum erreicht. Ja, genau. So ein paar andere Dinge haben sich auch noch getan mit Erklär mir die Welt. Da abonniert sie am besten einfach erklärmir.at/news. Da gibt es dann auch so einen Jahresrückblick. Da wird alles nochmal ein bisschen detaillierter dargestellt. Auf jeden Fall ein Meilenstein war noch das Erklär mir die Welt, das bald 7 Jahre alt sein wird. Zum ersten Mal vom Bund eine Presseförderung bekommt, also eine Audio Podcast-Produktionsförderung, glaube ich, heißt das dann. Über das nächste Jahr 2025 sind das 50.000 Euro, die wir bekommen, neben Presse, Standard, ich weiß, Falter wahrscheinlich kriegt auch was, I don't know. Aber auf jeden Fall ist das eine totale Anerkennung und Auszeichnung, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Nicht-Journalistinnen sich so mit Presseförderung beschäftigen, aber wenn man in der Branche tätig ist und sich immer anschaut, welche Medien bekommen eigentlich Kohle, dann kriegt OE24 sehr, sehr viel Geld, also Förderung für den tollen Journalismus, den OE24 halt so macht. Und dann Projekte wie meines, die jetzt nicht irgendwie im Fernsehen erscheinen oder nicht auf einer gedruckten Zeitung, sind da lange ignoriert worden. Und ich finde, wir haben bei Climate die Welt ganz, ganz viele Inhalte mit hoher Qualität, die wichtig sind für einen demokratischen Diskurs in Österreich und auch in Deutschland und zum Teil auch in der Schweiz. Und freue mich sehr, sehr, sehr über diese Anerkennung, dass das auch etwas ist, was öffentlichen Wert schafft. Und dafür sind Förderungen dann ja da, das abzugelten. Also das freut mich wirklich riesig. So, und jetzt habe ich lange genug gelabert und gehe jetzt auf eure Fragen ein. Let's go. Also, der Florian aus Graz fragt, was sind journalistische Vorbilder von mir und ob ich ein neues Buch plane? Zuersterem, wenn ich ein Vorbild auswählen müsste, dann wäre das Ezra Klein. Das ist ein US-amerikanischer Journalist, dessen Arbeit und Bücher und Podcasts ich seit ganz vielen Jahren verfolge. Der war einer der Mitbegründer von Vox.com. Das ist eine tolle Seite, die auch super YouTube-Videos machen, wo wie bei Erklär mir die Welt Themen einfach erklärt werden, aber trotzdem tiefgreifend auf die Inhalte eingegangen wird. Und das ist auch mit einer Inspiration für meine Arbeit und sehr viel, was der macht, finde ich super spannend. Der schreibt jetzt so eine Kolumne für die New York Times, der hat einen Podcast, wo er jede Woche teilweise sogar zwei tiefführende Gespräche führt. Also den finde ich super spannend. Zu den Büchern, ob welche in Planung sind, ja, es gibt noch keinen konkreten Plan, aber einige Ideen. Also ich sammle immer Inhalte zu Themen, die mich interessieren, und ich plane Bücher eigentlich viele Jahre im Vorhinein. Das heißt, ich weiß, dass ich in den nächsten Jahren einmal ein Buch darüber schreiben werde, was so meine Vorstellungen von Nachhaltigkeit sind, weil mich das Thema auch seit vielen Jahren beschäftigt. Ich sammle Notizen zu einem Buch über Bildung, also was es überhaupt heißt, gebildet zu sein. Es beschäftigt mich ja auch hier bei Erklär mir die Welt. Und ihr merkt dann auch, glaube ich, immer, dass ich zu diesen Themen sowieso auch schon viele Podcasts produziere oder wer meine Arbeit sonst verfolgt, ich schreibe dann auch Artikel zum Thema. Und so denke ich eigentlich auch darüber nach. Also ein Buch ist immer nur das Endprodukt von einer jahrelangen Beschäftigung mit einem Thema. Und bevor dieses Buch entsteht, poste ich viel in meinem Newsletter darüber. Den könnt ihr alle abonnieren, übrigens auf erklärmir.at/Andreas, ist so mein privater Newsletter, unabhängig von Erklär mir die Welt, wo ich jeden Tag um 7 Uhr morgens eine kleine Notiz aussende mit Inhalten, die ich einfach interessant finde. Also ich schreibe Newsletter drüber, ich schreibe Texte für Medien, ich schreibe ja für den Falter, für den Standard und die Salzburger Nachrichten ab und zu. Ich produziere Podcast-Folgen in Erklär mir die Welt oder in Sonne und Stahl, und dann aus diesen ganzen Dingen wird am Ende des Tages dann auch mal ein Buch. Genau, und noch eine Idee, die ich habe. Ich habe den Paul Zulehner gefragt, fleißige Erklär mir die Welt-HörerInnen kennen den. Das ist ein katholischer Pfarrer, auch Religionssoziologe und Wissenschaftler. Und den finde ich einfach einen der spannendsten Menschen, die ich mit der Erklär mir die Welt kennengelernt habe. Und da hatte ich einfach die Idee, ich möchte eigentlich alles lesen, was der geschrieben hat. Ich bin selber nicht gläubig, aber ich finde Religionen sehr spannend und ich finde religiöse Menschen oft sehr interessant und nett. Und genau, den Paul habe ich gefragt, hey, ich würde gern mit dir über dein Leben reden und was du gelernt hast über das Leben und was du uns irgendwie mitgeben kannst. und würde gern alles von dir lesen und dann mit dir einfach ewig lange sprechen und daraus dann auch ein Buch machen und dann auch viele Podcast-Episoden. Genau, das werden wir dann 2026 angehen. Gibt noch keinen Verlag, kein genaues Konzept, aber der Paul hat gesagt, er macht das sehr gerne mit mir und da freue ich mich sehr darauf. Und so versuche ich dann auch irgendwie meine Buchprojekte immer zu planen. Und wer das noch nicht kennt, ich habe schon ein Buch geschrieben vor 5 Jahren oder 2019, das sind jetzt schon 6 Jahre oder 5,5, ein Buch dazu, was man tun kann, wenn man in einem reichen Land lebt, wie ich in Österreich, wenn es einem gut geht, was kann man denn eigentlich tun gegen die Armut auf der Welt? Wenn das interessiert, das Buch heißt Alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. So, eine andere Frage, die gekommen ist von jemandem, ist, wie sehr schaue ich bei meinen Inhalten darauf, ob die erfolgreich werden oder man damit gut Geld verdienen kann? Da möchte ich vorweg schicken, also meine Arbeit kann ich nur machen, wenn ich damit Geld verdiene. Es ist irgendwie naheliegend und einleuchtend. Das heißt, bei allem, das ich mache, ist das eingebettet in ein Konzept, wie man damit Geld verdient. Das ist bei meinem Podcast so, bei Büchern, bei Vorträgen, bei Artikeln, die ich schreibe und so weiter. Also das denke ich mal von Grund auf immer mit. Und finde ich auch wichtig. Dann versuche ich mir aber einen Rahmen zu schaffen, wo ich weiß, ich kann davon leben und in diesem Rahmen kann ich mich dann so bewegen, wie ich das möchte, ohne ständig drauf schauen zu müssen, ob das jetzt irgendwie Geld bringt oder diese Podcast-Folge super gut ankommt. Und ich glaube, das merkt man auch bei Erklär mir die Welt. Es gibt viele Inhalte, die sehr nerdig sind, also so 2-stündige Folgen über die Geschichte der Männlichkeit oder mit einem Ökonomen über die ökonomischen Auswirkungen von KI. Das sind jetzt nicht unbedingt die sensationellen, also es sind, waren für mich sensationelle Gespräche, aber das ist, sind keine üblichen Kassenschlager. Und das ist mir auch ziemlich wurscht. Also ich gebe mir immer Mühe, dass ich die Inhalte so aufbereite, dass sich möglichst viele Menschen dafür interessieren. Aber ich möchte jetzt nicht jede Woche einen Prominenten interviewen, nur weil ich weiß, dass der mehr Klicks macht. Also ich versuche es zu mischen, ich versuche immer wieder auch bekannte Persönlichkeiten einzuladen, die ich selber spannend finde, die ich einfach gerne mal treffen würde, denen ich gerne mal ein paar andere Fragen stellen würde, wie sie sonst gestellt bekommen. Und das ist schon zugegebenermaßen auch, weil ich weiß, dass die dann auch Reichweite bringen, weil sich dann neue Leute für Erklär mir die Welt interessieren, die es vielleicht vorher nicht getan haben. Und das finde ich auch wichtig, also Inhalte zu machen, wo neue Leute an Bord kommen, die dann vielleicht auch die nerdigeren Folgen von Erklär mir die Welt hören. Und außerdem macht es mir selber auch Spaß, jetzt zum Beispiel mit Dirk Stermann eine Stunde zu plaudern über seine Arbeit, fand ich selber einfach auch eine tolle, tolle Erfahrung und das macht mir Spaß und genau, ist auch eine nette Ablenkung zu sonst vielleicht schwereren Themen. Und ja, genau, der Johnny aus Wien fragt, was ich mit den Gästen vor der Sendung bespreche. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit gerade ist, wie motiviert ich bin. Ich versuche immer ein Vorgespräch zu führen, das nicht am selben Tag stattfindet wie die Aufnahme, sondern dass ich schon die Tage davor mal am Telefon spreche mit der Person, mal die Stimme voneinander schon mal hört, ein bisschen abklopft, okay, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, wo könnte das Gespräch hingehen. Was ich nie mache, ist jetzt eine Fragenliste vorher durchzugehen oder den Leuten zu schicken, weil man dann einfach beginnt, sich genau auf diese Fragen vorzubereiten und dann verliert das Gespräch seine ganze Authentizität und den natürlichen Verlauf. Genau, das mache ich nicht. Und je nachdem, wie ich mir denke, wie nervös sind die Gäste, desto mehr Zeit nehme ich mir auch im Vorfeld, um mit ihnen zu sprechen und dann auch bei der Aufnahme, wenn ich merke, die Person ist nervös, dann nehme ich mir viel mehr Zeit, dann beginnen wir erst deutlich später mit der Aufnahme, dann Kaffee gibt sowieso immer, man plaudert sowieso mal vorher ein bisschen. Aber dann sage ich auf immer dazu, okay, wir können hier alles rausschneiden, wir können, wenn es jetzt ein vielleicht heikles Gespräch ist über eine persönliche Geschichte der Person, dann sage ich auf immer, okay, du hast das Vetorecht, du kannst am Ende des Tages nochmal drüber hören, du kannst dann sagen, ich möchte nicht, dass das erscheint. Passiert dann nie. Also ist noch nie passiert oder einmal ist es passiert. Ich habe einen Anwalt interviewt, den ich beim Fußballspiel kennengelernt habe. Der hat mir dann erzählt, was er so macht. Und das war super, super interessant und hat irgendwie Einblicke gegeben in Lebenswelten, wo man sonst nicht so Einblick bekommt, nämlich ins Leben von superreichen Menschen. Und der war dann auch sehr offen. Der hat dann gesagt, mach mal eine Podcast-Folge, war sehr nett. Und habe mich gut mit ihm verstanden und der hat dann am Ende dann noch die Reißleine gezogen. Das habe ich ihm auch angeboten, dass das okay ist, wenn es doch zu heikel ist. Und da hat einfach der Chef von ihm gesagt, das machen wir lieber nicht. War dann für mich auch nachvollziehbar, aber trotzdem schade darum. Viele Fragen sind auch dazugekommen zum Thema Geld, ob ich davon leben kann, was ich mache. Zum Beispiel vom Chris aus Burgersdorf, von Angelika. Thomas hat gefragt, warum es ohne die Spendenaufrufe nicht geht. Da möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Ich lege auch jedes Jahr offen, wie viel Geld ich verdiene auf meiner Homepage a-sator.at und dann auf Offenlegung klicken. Das werde ich dieses Jahr auch ganz genau für Erklär mir die Welt machen, werde ich auch in einer eigenen Podcast-Folge dazu ausspielen, um einfach offen zu legen, okay, wie viel Geld verdiene ich, mit wem, mit was, was mache ich da, wie teilt sich das auf, einfach weil ich Transparenz gut finde, weil ich nichts zu verstecken habe und weil ich auch stolz drauf bin, was ich mir mit meinem Podcast aufgebaut habe. Und ein paar Zahlen lege ich jetzt auch gleich mal offen. Also 2024 waren es knapp 20.000 Euro Umsatz durch UnterstützerInnen, also durch euch, liebe HörerInnen und Hörer. Also das sind, glaube ich, derzeit so 440 Menschen, die den Podcast unterstützen. Auch herzlichen, herzlichen Dank nochmal an alle, die bei der Silvester-Challenge mitgemacht haben. Warum geht's nicht ohne die? Also prinzipiell muss man sagen, finanziell wird sich's auch ausgehen ohne die. Jetzt ist die Frage, was heißt, es wird sich ausgehen? Also zum Vergleich, 90.000 Euro habe ich mit Werbung umgesetzt im letzten Jahr. Da ist schon abgezogen die Kosten für die Vermarktungsagentur. Also eigentlich, lasst mich nochmal nachschauen, der gesamte Werbeumsatz war dann vergangenes Jahr 102.000 oder 123.000 Euro und davon bekommt halt dann die Vermarktungsagentur Missing Link bei mir 30%. Das waren dann letztes Jahr, let me check, also gut 30.000 Euro und da bleiben dann halt 90.000 Euro Umsatz übrig bei mir. Das heißt, Werbung und UnterstützerInnen sind 110.000 Euro Umsatz. Jetzt ist das kein Gewinn, das ist ganz wichtig. Umsatz heißt, ich verdiene Geld damit, ich habe aber auch Kosten, die man dann noch abziehen muss. Was ist das bei mir dann? Also das eine sind mal jetzt die 30.000 Euro für die Vermarktungsagentur, das ist aber immer davon abhängig, wie viel Werbung verkauft wird. Also das sind keine Kosten, die ich jetzt selber bezahlen muss, sondern das wird einfach abgezogen. Bei den Einnahmen, dann so direkte Kosten, das waren letztes Jahr so um die 10.000 Euro, ein bisschen mehr für den Audioschnitt. Ich habe das früher immer selbst gemacht, mittlerweile macht das Audiofunnel unter Dominik Lanterdinger, hat sie auch immer in den Credits, wofür ich sehr dankbar bin. Dann fast 20.000 Euro für die Videoproduktion, das mache ich bei DoMotion, kann ich auch allen empfehlen, die mal einen Videopodcast aufnehmen möchten. Videoproduktion ist teuer, da braucht es einen Cutter, den lieben Alex, der hier sehr tolle Arbeit macht. Da stehen drei teure Kameras, ein Studio, das angemietet werden muss, das kostet einfach. Dann gibt's immer wieder so Dinge, die anfallen, wie zum Beispiel die Gloria, die Homepages von mir immer erstellt. Das waren dann auch 4.000 Euro im Vorjahr für die neue Homepage von Erklär mir die Welt. Könnt ihr euch anschauen auf erklärmir.at. Dann gibt's Honorare für Gäste bei Events. dann mehrere tausend Euro für technische Dinge, für Software. Also dass die ganzen Files, die produziert werden, die Audio-Files, die Video-Files, dass die alle in der Cloud sich befinden. Bei Dropbox, glaube ich, zahle ich auch 700 Euro im Jahr. Dann den Podcast muss man hosten, das kostet auch über ein Tausender im Jahr. Dann habe ich ganz viele KI-Services, die Kurzvideos machen für mich, aber auch ChatGPT, Claude, Perplexity und Co. Also ich habe sehr viel abonniert, was mir sehr bei meiner Arbeit hilft. Das kostet aber auch alles. Ich habe dann, letztes Jahr war die Sidonie angestellt bei mir, die hat dann aufgehört im Herbst. Jetzt ist der Thomas da seit Oktober, der Honorarnoten stellt. Ab Februar wird dann die Valentina wieder zurückkommen für 20 Stunden die Woche. Da gibt es dann auch nochmal die Details, wenn das alles genau ausgemacht ist mit ihr. Also am Ende bleibt trotzdem ein guter Gewinn. Ich lege auch den offen. Ich kann es euch jetzt noch nicht genau sagen, weil ich nicht so eine gute Übersicht über meine Kosten habe. Und wenn man dann mit meiner Steuerberaterin gemeinsam die Abrechnung gemacht haben, dann weiß ich auch genau, wie hoch der Gewinn bei Erklär mir die Welt war und lege ich dann auch offen. Klar ist, ich verdiene mit dem Podcast gutes Geld und ich kann nur von dem Podcast leben. Die Frage ist dann immer, also weil der Thomas ja fragt, warum geht's ohne Spendenaufrufe nicht? Also das eine ist, es würde ohne gehen, also ich könnte auch davon leben, wahrscheinlich, wenn es keine UnterstützerInnen gäbe. Die Frage ist aber dann, warum sollte ich? Also wirklich blöd gesagt, warum sollte ich? Ich mache mit Erklär mir die Welt, glaube ich, wirklich tolle, wichtige Inhalte. Und ganz viele Menschen verbringen ganz viel Zeit mit dem Podcast, lernen was, haben einen großen Nutzen daraus. Und warum sollte man die Menschen nicht fragen, hey, wenn du meine Arbeit wichtig findest, wenn du meine Mission unterstützen möchtest, dann kannst du das machen auf erklärmir.at/support. Ich habe nie in meinem Podcast gesagt, ich gehe pleite, oder ich nage am Hungertuch, bitte gebt's mir euer Geld. Ich mache auch nicht, was viele andere machen. Wenn ihr wollt, dass ich das mache, dann müsst ihr mich unterstützen, sonst höre ich auf damit. Hab ich auch noch nie gesagt. Also das ist mal das eine. Ich halte es einfach für sehr legitim, in der Finanzierung von so einem Medienprodukt auch die Menschen zu fragen, hey, ihr bekommt das gratis, es wird nie ein Abo-Modell geben, also ich werde nie meine Inhalte hinter einer Paywall geben, das widerspricht einfach total meinen Werten, auch meine Newsletter und alles andere kann man einfach so lesen, weil ich das wichtig finde. Also was spricht dagegen zu fragen, wer mich freiwillig unterstützen möchte, der kann das tun. Das ist mal das eine. Ganz allgemein halte ich das einfach für sinnvoll und gut. Und natürlich verdiene ich lieber mehr Geld als weniger. Wer tut das nicht? Dann ist das andere, was ich mich frage, was heißt genug Geld verdienen? Es ist heute schon noch so, dass ich viele Dinge mache, selber mache, die jetzt nicht meiner Kernkompetenz entsprechen. Also meine Kernkompetenz ist journalistische Recherche, lesen, mit Leuten reden, herumreisen, mir Dinge anschauen, die Welt besser verstehen und das dann ummodeln in Podcast-Folgen, Newsletter-Beiträge, Artikel, die ich schreibe, Bücher, die ich schreibe, Vorträge, die ich halte, Workshops, die ich halte. Das ist meine Kernkompetenz. Ich mache ganz viel organisatorische Dinge, und kümmere mich um ganz viele Dinge, die man jetzt so außen nicht sieht. Und eigentlich, also ich arbeite gemeinsam mit Agenturen, also mit einer Vermarktungsagentur, mit einer Videoagentur, mit einer Audioagentur. Mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen. Ich habe den Thomas, der mir bei administrativen Dingen hilft. Ab Februar dann die Valentina für 20 Stunden. Also ich habe ein Team, was toll ist. Aber es hat heuer schon viel Mut gebraucht, auch bei mir die Entscheidung, die Valentina 20 Stunden anzustellen. Ich möchte jetzt nicht öffentlich sagen, was die Valentina dann verdienen wird. Das steht steht mir nicht zu. Aber es kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel es kostet, eine Person anzustellen. Also die ganzen Abgaben, die man dann noch als Arbeitgeber berappen muss. Und versteht's mich nicht falsch, das ist jeden Cent wert. Also die Valentina ist so eine wunderbare, kluge, kreative, tolle Frau und ich freue mich irrsinnig, dass sie überhaupt Lust hat, wieder bei Erklär mir die Welt mitzuarbeiten, weil ich könnte mir keine bessere Mitarbeiterin wünschen. Aber in Summe werden es dann 2025 wahrscheinlich über 100.000 Euro an Ausgaben sein, die ich das ganze Jahr für Audio, Video, Vermarktung, für technische Dinge und für MitarbeiterInnen ausgeben werde. Und jetzt könnte man immer noch sagen, eigentlich hätte ich genug Arbeit, um noch zwei Leute anzustellen. Das wird sich aber nie und nimmer ausgehen. Das geht sich einfach nicht aus. Und das ist dann die Frage, wann ist es genug? Also ich könnte mit deutlich weniger Geld leben, aber ich mag es erstens, ein Unternehmen aufzubauen, da Leute zahlen zu können, selber auch einen guten Gewinn am Ende des Jahres mit meiner Arbeit zu machen. Ich finde das toll. Ich habe nicht so dieses, ich habe ja auch Wirtschaft studiert, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich bin trotzdem, glaube ich, ein kreativer Mensch, der gerne kreativ arbeitet, aber anders als viele kreative Leute habe ich kein Problem mit Geld. Ich mag Geld. Ich denke gerne darüber nach, wie ich mein Geld anlege, aber auch, wie ich Geld verdiene. Ich mag Geschäftsmodelle. Ich liebe es, unternehmerisch tätig zu sein. Und ich liebe es dann auch, darüber nachzudenken, wie man mit so kreativem Inhalt noch Geld verdient. Also ich mag das auch einfach und mir macht das Spaß. Und ich denke dann auch gerne nachhaltig, weil man muss dann immer schauen, also das Geld, das ich verdiene mit dem Podcast, kann man nicht vergleichen mit Angestellteneinkommen. Weil dieses Angestellteneinkommen bekommt man, solange man den Job hat, fix. Wenn man den Job verliert, dann nimmt man anderen und bekommt auch seine 2.000, 3.000 Euro oder was man hat verdient im Monat. Und das Risiko ist relativ gering. Bei mir ist es so, ich verdiene mein Geld mit Werbung, mit UnterstützerInnen, mittlerweile auch mit Förderungen, ein bisschen was mit Affiliate-Marketing, das sind aber, ich glaube, 300 Euro waren das im letzten Jahr. Ich verkaufe ein bisschen Merch, das läuft gar nicht gut, da habe ich, glaube ich, 100, 200 Euro verdient im Vorjahr. Und mit Events mache ich sogar Verluste. Was wir eh ändern müssen, ist aber wieder etwas für andere Tage. Aber am Ende des Tages ist mein Einkommen nicht fix, sondern ich muss jedes Jahr mich sehr bemühen, dass ich das finanzieren kann. Und wenn man dann mal gute Zeiten hat, wo man ein bisschen ein Polster aufbauen kann, dann muss ich das, glaube ich, auch unbedingt machen. Und ich mag es auch immer nachzudenken, was könnte man denn in der Zukunft noch alles tun? Und wenn man was tun möchte, wirtschaftlich, dann braucht man auch immer Einnahmen dafür. Und was ich schon auch manchmal denke, also ich verdiene jetzt wirklich so viel Geld, wie ich nie dachte, dass ich verdiene. Also ich kann es jetzt für, ich glaube, es wären heuer so 95.000 Euro netto sein, also es ist dann nicht mehr Erklär mir die Welt, ich mache ja auch noch andere Dinge, ich mache Sonnenstahl, ich schreibe Artikel, Vorträge, Workshops und so weiter. Also absurd viel Geld, das ich verdiene. Spende auch übrigens 10% von Einkommen. Also wenn man meinen Newsletter auf erklärmir.at/Andreas liest, der kriegt das auch immer mit. Ich liste da auch auf, was ich spende, für welche Organisationen und genau wie viel Geld. Und ich denke aber schon immer wieder drüber nach, also ich bräuchte gar nicht so viel Geld, ist natürlich nice, es zu haben, aber wenn ich überlege, was ich da eigentlich aufgebaut habe mit Erklär mir die Welt, in guten Monaten erreichen wir mehr als 100.000 Leute mit unseren Inhalten, manchmal auch 200, manchmal 300.000 Leute, die Erklär mir die Welt hören und nicht so wie bei Online-Medien, wo man vielleicht mal 10 Sekunden einen Artikel liest, sondern die Leute sind dann im Schnitt 40, 50 Minuten dabei und hören sich das an. Und wenn man sich das anschaut, so 100.000, 200.000 Leute, die diese Inhalte konsumieren, dann kann man da eigentlich schon mithalten mit so gar nicht so kleinen Magazinen, die es gibt und Wochenzeitungen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das Profil zum Beispiel abonniert haben. Oder den Falter. Und natürlich sind die viel größer und machen noch viel andere Dinge und Podcasts und Newsletter und ein Printmagazin und so weiter. Man kann das jetzt nicht vergleichen, aber trotzdem erreiche ich wahnsinnig viele Menschen und ist der Podcast wahnsinnig erfolgreich. Und ich frage mich dann eigentlich manchmal noch, sollte man eigentlich dafür, wie viel wir da erreichen, nicht noch deutlich mehr Geld damit verdienen? Ist jetzt nicht meine große Priorität, aber ich denke schon drüber nach, was könnte man denn noch machen, um irgendwie den Podcast noch besser zu monetarisieren, wo das dann wirtschaftlich noch nachhaltiger ist, wo das fixer ist, dass das auch in der Zukunft gut läuft, wo es noch diversifizierter ist, dass es andere Einkommensströme gibt und wo man dann vielleicht auch weniger drüber nachdenken muss, wenn man vielleicht noch jemanden anstellen möchte. Und dazu passt auch noch eine Frage, die anonym gekommen ist, ob das Produzieren von Podcasts wirtschaftlich sinnvoller ist, als Artikel zu schreiben oder Bücher. Und die Antwort ist, also bei mir zumindest, eindeutig ja. Man kann mit einem reichweitenstarken Podcast viel Geld verdienen. Wenn man Artikel schreibt für ein Medium, wird man krass schlecht bezahlt, also auch von Medien, die sonst sehr progressiv sind, muss man einfach auch ehrlich sagen, so zum Beispiel der Falter oder der Standard, die zahlen auch freie DienstnehmerInnen wirklich schlecht. Also man verdient mit Artikeln mal, also beim Standard, glaube ich, bekomme ich für längere Artikel 400 Euro, was schon deutlich überdurchschnittlich ist. Beim Falter bekommt man oft 200 oder 300 Euro und für die Arbeit, die man da reinsteckt, ist das eigentlich wirklich nichts. Also man muss das Ganze dann auch noch versteuern. Also bleiben dann von 200 Euro, bleiben 100 Euro übrig und dann hat man vielleicht 3 Tage dafür gebraucht. Also Stundenlohn ist nicht so super. Bücher schreiben ist ähnlich. Also ich habe bei meinem ersten Buch, weiß ich nicht, jahrelang recherchiert und dann ein halbes Jahr dran geschrieben und intensiv wahrscheinlich 3 Monate und habe dann verdient damit 6.000 Euro. Also 3.000 Bücher wurden verkauft, 2 Euro pro Buch. Verdient man als Autor im Durchschnitt, als Autorin. Und dann verdient man 6.000 Euro damit, mit etwas, was man, sagen wir, ein halbes Jahr Arbeit hatte. Also das ist extrem wenig. Und mit Podcasts, habe ich euch jetzt eh erzählt, kann man deutlich mehr verdienen. Natürlich nur, wenn der Podcast viel Reichweite hat und dann gut vermarktbar ist, was bei mir aber der Fall ist. Der Oliver fragt, welche Ausbildung ich habe. Also ich bin am Land aufgewachsen, bin dort in eine Volks-, in eine Hauptschule gegangen, dann habe ich Matura gemacht in Steyr an der Handelsakademie im Zweig Marketing, Journalismus und Medien und bin dann nach einem Jahr beim Roten Kreuz Zivildienst nach Wien gezogen und habe auf der WU Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Volkswirtschaft. Also ich bin studierter Ökonom und während des Studiums habe ich dann schon begonnen zu bloggen, also eigentlich schon während des Zivildienstes und dann auch am Ende des Studiums schon eine Anstellung beim Standard erhalten. Und die zweite Frage vom Oliver ist, wie mein beruflicher Alltag abseits von YouTube ausschaut. Ich habe mich sehr gefreut über die Frage. Ich mache ja seit Mai 2023 jede Podcast-Folge von Erklär mir die Welt auch auf YouTube mit Video zum Anschauen. Und das hat dann jetzt knapp 11.000 Abonnenten, sind noch viel zu wenig. Zum Beispiel YouTube ist genauso was wie mit Events, wo ich derzeit Verluste mache. Und man will langfristig natürlich nichts machen in seinem Job, mit dem man Verluste macht. Das heißt, YouTube ist auch so ein Schwerpunkt, wo man noch schauen müssen, dass wir mehr Leute erreichen und dann auch Geld damit verdienen. Aber ich finde es schön, dass der Oliver fragt, was ich sonst mache außer YouTube. Das heißt, der Oliver kennt Erklär mir die Welt nur von YouTube und das ist schön, dass neue Leute dabei sind, die diesen Podcast über YouTube kennengelernt haben. Und Oliver habe ich jetzt eh schon ein bisschen erzählt. Also ich mache, ich schreibe Artikel, ich recherchiere, ich mache Newsletter, Workshops, Vorträge. So Zeug mache ich sonst. Der Patrick Gruska, ein lieber journalistischer Kollege, der für die ZIP2 arbeitet, hat mir auf Insta die Frage gestellt, was war als angestellter Journalist besser und was war schlechter? Finde ich eine total spannende Frage, weil ich ja lange Vollzeit beim Standard gearbeitet habe, dann peu à peu meine Stunden reduziert habe mit Erklär mir die Welt und seit einem, lass mich jetzt überlegen, doch, also eineinhalb Jahren jetzt, ganz selbstständig bin, also überhaupt kein Angestellteneinkommen mehr beziehe, das ist natürlich besser als angestellter Journalist. Man kriegt fix ein Einkommen und muss sich keine Gedanken machen, ob man seine Rechnungen bezahlen kann. Gleichzeitig hat man auch wenig Luft nach oben. Vielleicht kriegt man mal eine kleine Gehaltserhöhung. Aber wenn man als Selbstständiger Glück hat oder sehr gute Arbeit macht, und ich glaube, ich habe beides Glück und mache eine gute Arbeit, dann kann man einfach viel mehr verdienen als mit einer Anstellung. Das ist mal besser. Wenn man selbstständig ist, was als angestellter Journalist besser ist, man hat eine Redaktion, man hat Kollegen, Kolleginnen, was einerseits sozial einfach nett ist. Also ich habe das immer geschätzt, eingebettet zu sein in ein Team, liebe Kolleginnen zu haben, mit denen man Kaffee trinkt, Mittag isst. Also das ist etwas, was ich mir jetzt als Selbstständiger auch selber organisieren muss. Das heißt, ich treffe einfach auch Leute beruflich auf Cafés oder treffe mich zum Mittagessen und plaudere dann ein bisschen und versuche einfach sonst auch gut eingebettet zu sein, viel mit Freundinnen zu machen, mit Family. Genau, also wenn man jetzt wie ich sitze jetzt zu Hause vor meinem Computer und schaue einen Bildschirm, habe da die Fragen von euch aufgeschrieben und rede da einfach rein. Das mag ich oft, dass ich so selbstbestimmt arbeiten kann, aber es ist manchmal auch einfach einsam. Also manchmal hätte ich gerne noch Kollegen rund um mich. Versuche ich mir jetzt auch ein bisschen nachzubauen. Also ich möchte so einen Showfix starten mit anderen Online-Creatern und Creatorinnen. Ich weiß nicht, ob man englische Begriffe gendert, aber ist eh schon eingedeutscht, Creatorinnen. Genau, also das ist auf jeden Fall besser, Journalist. Einmal die soziale Komponente, aber gleichzeitig auch so die inhaltliche Komponente. Man hat einfach ständig Feedback. Man hat vielleicht eine Idee, einen Gedanken und dann gibt's Leute, die auch schlau sind, die auch über diese Themen nachdenken und die dann sagen, du bist auf einem Holzweg mit deinem Gedanken, geh mal in die andere Richtung oder mit deiner Recherche, vergiss das bitte. Also das ist etwas, wo man sich, glaube ich, als Selbstständiger oder so als Content Creator und selbstständiger Journalist, wo man sehr aufpassen muss, dass man weiterhin schaut, dass man gut eingebettet ist, intellektuell Leute hat, mit denen man sich austauscht. Also ich habe so alte Kollegen beim Standard, mit denen ich einfach auch viel telefoniere, wo ich mir Feedback hole. Ich versuche mir viel Feedback vom Publikum zu holen, aber auch sonst. Ich lese ganz viele Bücher, Newsletter, schaue da, dass ich da ideologisch sehr diverse Dinge lese von sehr konservativen Menschen, von sehr linken Menschen, von liberalen Leuten, von Psychologen, von Ökonominnen und so weiter. Also ich versuche das wirklich bunt zu mischen. Und ich versuche auch offen zu bleiben, weil ich habe so das Gefühl, das merkt man dann oft bei älteren JournalistInnen oder eigentlich muss man es nicht gendern, weil meistens sind es Männer, die dann keine Redaktion mehr haben, die dann nur mehr bloggen im Internet oder nur mehr ist ja, ich liebe das Bloggen und ich lese auch gerne Blogs, aber die dann quasi alleine arbeiten und kaum eingebettet in einer Redaktion und die radikalisieren sich oft, weil die haben niemanden, der ihnen sagt, so hey, das ist ja kompletter Bullshit. Und wenn man das dann jahrelang macht und ist ja leider auch im Internet eine schlaue Strategie, je stärker man eine Meinung vertritt oder je radikaler, desto mehr findet man in dieser Nische noch Anerkennung, man bekommt ein tolles Feedback, endlich sagt's mal einer, so ist es. Und man merkt dann auch, das funktioniert, dass ich die Nische nicht besetzen kann und dann verirrt man sich aber gedanklich, ideologisch, politisch und ja, ich glaube, das braucht viel Arbeit, viel Reflexion und viel Offenheit, dass man nicht so wird, wenn man selbstständig ist. Und sonst hat es sehr viele Vorteile für mich. Also ich kann, was mir am wichtigsten ist, ist so die Selbstbestimmtheit, die Freiheit. Ich kann entscheiden, was ich mache. Ich kann entscheiden, wie viel Zeit ich damit verbringe. Ich kann entscheiden, wann ich das mache. Und ich mag es zum Beispiel sehr. Ich habe natürlich auch Strukturen, in die ich eingebettet bin. Also gerade wenn man dann mit anderen zusammenarbeitet, die den Podcast schneiden oder die das Video machen, die es vermarkten, dann gibt es mal für eine bestimmte Folge einen Werbepartner und dann muss das alles zur richtigen Zeit abgegeben werden und so weiter. Also natürlich kann ich nicht zu 100% jetzt immer selber entscheiden, wann ich was mache. Zum Beispiel heute ist Montag, jetzt mache ich das Ask Me Anything, weil das eingeplant ist für Dienstag. Würde ich jetzt gerne gerade lieber was anderes machen? Ehrlicherweise ja. Aber ich könnte es auch ausfallen lassen, die Folge. Aber das ist so bei mir auch die Selbstdisziplin. Wenn das eingeplant ist, dann mache ich es einfach. Und so seit bald 7 Jahren gibt es fast jede Woche eine Folge. Und ganz selten fällt Erklär mir die Welt aus und das ist mir einfach auch wichtig und diese Selbstdisziplin braucht's auch. Aber unabhängig davon kann ich sehr frei entscheiden, wann ich arbeite, manchmal am Sonntagabend, weil es mich am Mittwoch und Donnerstag nicht gefreut hat. Also ich bin da sehr flexibel und das mag ich einfach sehr. So, der Josef Hackner hat mir auf Blue Sky geschrieben und gefragt, wie ich denn Gäste auswähle und ob es Wunschkandidaten gibt, die mir absagen. Zu letzterem Jahr, die gibt's. Also ich habe zum Beispiel versucht, den Ralf Rangnick einzuladen, bisher keine Antwort erhalten, werde ich weiter probieren. Ich habe den Anton Zeilinger schon oft gefragt, ob er zu mir in den Podcast kommt. Also der Quantenphysiker und Nobelpreisträger hat leider auch immer abgesagt. Dann versuche ich auch seit Jahren Alexander van der Bellen einzuladen. Ist wahrscheinlich jetzt gerade auch eine schlechte Zeit, um ihn wieder zu fragen. Werde ich aber auch weiter probieren. Ich finde, da darf es keinen falschen Stolz geben. Die haben alle viel Zeit, also viel zu tun, wenig Zeit, andere Prioritäten im Leben und das ist völlig in Ordnung. Ich werde aber einfach beharrlich weiterfragen und vielleicht sagt dann der eine oder die andere in der Zukunft auch mal zu. Wie ich Gäste auswähle, also sehr oft ist es so, dass ich ein Thema habe, das mich interessiert und dann frage ich mal rum, Leute, die ich kenne oder auf Social Media, gibt's wen, der dafür passen würde. Ich rede mit ChatGPT drüber, was glaubt oder nicht, da kommen super, super tolle Vorschläge für Leute. Dann schaue ich oft auf YouTube, hat die Person, die ich vielleicht interessant finde, schon mal wo einen Vortrag gehalten oder wurde die mal wo interviewt. Auf Spotify schaue ich, gibt schon Podcast-Folgen mit der Person, um einfach mal zu schauen, kann die Person gut reden, weil das eine ist ja, die muss interessant sein, die muss klug sein, eloquent und muss das Ganze dann aber auch erklär mir die Welt gerecht einfach erklären können. Das ist dann gar nicht so einfach, da den Kunden zu finden. Dann rufe ich die Leute mal an und frage sie, hättest du Lust oder schreibe ihnen eine E-Mail. Genau, so läuft das ab. Ich schaue auch, wen haben Medien dazu zitiert. Also ich schaue dann gern im Standard oder in der Zeit, in der Süddeutschen, Presse, Falter, genau. Yes, so läuft das. Die Lydia fragt, gehen ja manchmal die Ideen aus? Das ist einfach zu beantworten, nein. Ich bin einfach ein sehr neugieriger, sehr interessierter Mensch, sonst könnte ich, glaube ich, sowas wie Erklär mir die Welt nicht machen, sonst wäre ich auch im Beruf des Journalisten sehr falsch angesiedelt. Also ich lese ständig Bücher, ich lese Newsletter, ich höre Podcasts, ich beschäftige mich mit der Welt, ich gehe zu Ausstellungen, habe viele Freundinnen, also viele Freund-Doppelpunkt-Innen, also viele Freunde, platonische Freunde und tausche mich mit denen aus und die Liste an potenziellen Folgen für Erklär mir die Welt ist so lange, dass ich das bis zum Ende meiner Tage, das hoffentlich noch lange dauert, machen kann. Also mir gehen die Ideen nie aus. Im Gegenteil, ich habe einfach eigentlich viel zu viele Ideen und zu wenig Zeit, sie umzusetzen. So, der Peter fragt, wie ich meine LLM-Nutzung argumentieren kann oder rechtfertigen kann, glaube ich, meint er damit. LLM sind diese Sprachmodelle, Large Language Models, die KI-Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude. Und der Peter meint damit den hohen Energieverbrauch, den die brauchen. Finde ich eine spannende Frage. Und dazu möchte ich mal was Grundsätzliches sagen. KI, also künstliche Intelligenz, sagen Expertinnen, die sich damit beschäftigen, ist von seinem Effekt, dass es haben wird auf uns und auf die Welt, vergleichbar mit sowas wie der Elektrizität. Wenn man sich vorstellt, eine Welt ohne Strom und eine Welt mit Strom, dann war das eine radikale Wendung. Hat gedauert, Jahre, Jahrzehnte, aber da ändert sich sehr viel. KI wird nicht weggehen, genauso wie Elektrizität. Die ist in allem drinnen heute und KI wird in der Zukunft auch in sehr, sehr vielem drinnen sein. Ist heute auch schon Spotify, Amazon, YouTube, TikTok und Co. ist ohne KI nicht denkbar. Aber das wird noch viel, 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 viel mehr verändern. Hat meine Arbeit ja auch schon sehr verändert. Und genau, und das ist sowas, was nicht weggeht. Das heißt, erstens werden wir das alle nutzen oder nutzen es auch jetzt schon, ohne es vielleicht zu wissen. Und zweitens ist mein Job als Journalist, ich habe das Privileg, mich mit der Welt zu beschäftigen, viel zu lesen, viel mich mit Dingen beschäftigen zu können, Menschen zu treffen, die andere Menschen nicht treffen können, vielleicht auch an Orte reisen zu können, wo andere, die nicht Journalisten sind, keinen Zugang zu haben. Und ich sehe es einfach als meine Aufgabe, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Also ich beschäftige mich zum Beispiel auch mit Kryptowährungen, obwohl ich das persönlich nicht interessant finde. Also ich habe sowas nie gekauft und finde es teilweise auch ein bisschen unnötig, ehrlicherweise, auch wenn es dann zum Beispiel mit Stablecoins interessante Anwendungsfelder gibt, möchte jetzt aber nicht zu tief reingehen, aber ich beschäftige mich mit allem und es ist, glaube ich, die Aufgabe von mir als Journalist, da auch vorne dabei zu sein und genau, und das bedingt sich einfach, dass ich diese Dinge nutze, damit ich danach abschätzen kann, was das mit unserer Welt macht. Und außerdem für einen Selbstständigen gibt's eigentlich nichts Besseres als ChatGPT oder Claude, weil man für 20 Euro im Monat eigentlich in Wahrheit einen ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterin zur Verfügung hat, für die man sonst 3.000-4.000 Euro oder mehr zahlen müsste. Und ChatGPT arbeitet auch 24/7, also kann man auch mal um Mitternacht, ich habe manchmal auch komische Arbeitszeiten, oder komisch, also nicht immer nur so 9-to-5, sondern manchmal arbeite ich auch am Abend und habe den ganzen Tag nichts gemacht, weil ich es mir einfach einteilen kann und dann ist auch ChatGPT immer verfügbar, geht nie schlafen, ist super praktisch, genau. Und ich verstehe den Punkt schon sehr gut, also es ist ja so, wir die Energiewende, also der Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie, ist mit eine der wichtigsten Projekte unserer Generation. Wir brauchen so viel Erneuerbare wie möglich. Jede Photovoltaikanlage, jedes Windrad ist ganz, ganz wichtig. Auch Atomkraftwerke ist jetzt ein anderes Thema in Österreich, ein bisschen verpönt, in anderen Teilen der Welt nicht. Ich halte das eigentlich für sehr sicher. Und also wurscht jetzt, aber wir brauchen so viele Erneuerbare wie möglich und gleichzeitig dürfen wir aber, während wir umsteigen, auch nicht einfach so viel Energie verbrauchen, wie wir vielleicht wollen. Also es muss auch Energie gespart werden, solange wir einfach so viel fossile Energie noch verbrauchen. Das heißt, ich bin absolut im Team Energie sparen, wo das sinnvoll möglich ist. Und das heißt bei mir zum Beispiel, ist meine Wohnung, ist mein Haus gut gedämmt, sind die Fenster gut gedämmt, verschwende ich da keine Energie beim Heizen. Das heißt bei mir zum Beispiel, wie bewege ich mich im Alltag? Ich habe kein Auto, ich fahre in Wien mit dem Fahrrad oder mit den Öffis, ist auch einfach in Wien, wenn man im Land wohnt, ist es wieder anders. Energiesparen heißt dann bei mir auch, auf wie viel Fläche wohnt man. Also das ist auch was, was den Ressourcenverbrauch total beeinflusst. Habe ich eine riesige Wohnung oder ein riesiges Haus oder wohne ich klein? Wohne ich auf nur einer Einheit oder gibt es eigentlich auf einem Quadratmeter, weil man nach oben baut, verbraucht man eigentlich ganz wenig Fläche. Das sind so Dinge, wo ich sehr, sehr sinnvoll finde, dass man schaut, dass man Energie spart und dann natürlich nicht das Individuum hauptsächlich, sondern auch politisch zum Beispiel, wie kann man denn den Verkehr so, die Mobilität so aufsetzen, dass man mit weniger Energie gleich viel Mobilität oder sogar mehr Mobilität zur Verfügung hat. Genau, und das gesagt habend, gibt's aber Dinge, die einfach grundsätzlich ich für sinnvoll halte, auch wenn die viel Energie verbrauchen. Da gehören die KI-Systeme dazu, da gehört auch die Cloud dazu, braucht auch viel Energie, Streaming, Spotify, Netflix und Co. Ich halte diese Dinge aber alle für wahnsinnig nützlich. Übrigens auch das Fliegen. Also ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, der auch selber versucht, nachhaltig zu leben. Machen tue ich es dann aber in Summe eigentlich nicht, weil ich fliege und wenn man fliegt, macht man sich eigentlich die ganze CO2-Bilanz kaputt. Ich versuche aber einfach in den Dingen, wo ich es für sinnvoll halte, zu schauen, dass ich sehr nachhaltig lebe und dann bei Sachen, die anders derzeit nicht funktionieren, wie das Fliegen, versuche ich mich eigentlich wenig einzuschränken. Es gibt einfach viele Orte dieser Welt, Indien, China, Südamerika, afrikanische Länder, die mich sehr interessieren. Und ich halte es aus meiner grundsätzlichen Vorstellung, wie mein Leben lebt, wie man auf der Welt zusammenlebt in einer globalisierten Welt. Ich finde Globalisierung gut, ich finde Menschenrechte gut, die sollen für jeden gelten. Ich finde Vermittlung zwischen Kulturen gut und ich halte das einfach für essentiell, dass wir alle auch andere Teile der Welt sehen und ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir uns dann nicht immer für jede kleine Handlung im Alltag selber fertig machen und 7 Monate ein schlechtes Gewissen haben, weil wir jetzt in diesen Flieger gestiegen sind. Ich glaube, dass sich sehr viele Menschen viel zu viele Gedanken drüber machen. Und also was meine ich damit? Also es gibt so, sagen wir, 10-20% der Bevölkerung, die leben sehr bewusst. Und die überlegen sich bei jedem Handeln im Alltag, ist das jetzt gut oder schlecht? Dann gibt es 80%, denen ist es ein bisschen wurscht oder sehr wurscht. Und ich finde, diese 10-20% aktiv lebenden, also bewusst lebenden Menschen, die können sich ruhig 20-30% weniger Gedanken machen. Und ich sage jetzt bewusst nicht, sie sollen sich keine Gedanken machen, aber man kann sich vielleicht ein bisschen weniger Sorgen machen und dafür vielleicht die Zeit, die man dann spart, für politisches Handeln einsetzen. Kann ich mich irgendwie in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, im Kretzel einsetzen, dass wir bessere Mobilität oder mehr erneuerbare Energie bekommen? Kann ich für Bewusstseinsbildung sorgen oder sonst mich irgendwie einsetzen? Und nicht ständig so, dieses Schnitzel, ist das jetzt auch ethisch perfekt hergestellt? Also ich habe auch sehr viel so in diese Richtung nachgedacht und auch versucht zu leben. Und ich glaube, dass ein Teil davon einfach auch verschwendete Energie ist. Jetzt umgekehrt, diese 80%, die sich noch wenig Gedanken machen, die sollten sich mehr Gedanken machen. aber ich glaube, dass es gut ist, bewusst zu leben, sich damit zu beschäftigen, auch nicht nur die Verantwortung auf die Politik oder auf andere große Länder, wie das müssen mal die Chinesen oder die Amerikaner machen, abzuschieben. Also ich halte das durchaus für sinnvoll, aber in einem gewissen Rahmen. Genau, und so würde ich jetzt einfach, lieber Peter, meine Nutzung von KI-Sprachmodellen begründen. Die Emily fragt, wie ist das Leben als Podcaster und wie gehen Podcaster miteinander um? Das Leben als Podcaster ist für mich persönlich ein absoluter Traum. Also ich kann durch meinen Job ständig neue Leute kennenlernen. Ich kann mich mit den Themen beschäftigen, die mich interessieren. Und noch dazu habe ich das große Privileg, dass meine Podcasts auch zigtausende Menschen anhören und immer wieder Leute auf mich zukommen und sagen, danke, dass du das machst oder mir die liebsten E-Mails schreiben. Das Feedback ist so gigantisch gut und nett und die HörerInnen, die ich habe, was auch ein gutes Zeichen ist, sind auch zu einem ganz großen Anteil einfach wahnsinnig tolle, sympathische, empathische, liebe Leute. Und könnte mir nichts Besseres passieren, in Wahrheit, als diesen Job zu haben. Ich lerne auch ständig neue Leute kennen. Manche davon werden dann Freunde und das ist ja einfach wunderschön. Und zu der Frage, wie Podcaster miteinander umgehen, toll, also habe ich auch selten erlebt. Ist generell so bei Content-Creatern, auch bei YouTubern, bei TikTok-Leuten, Instagrammern, Influencern. Eigentlich ist der Umgang miteinander wahnsinnig wertschätzend. Man teilt Erfahrungen, man tauscht sich aus, man hilft sich, wo es geht. Also ich nehme das wirklich eigentlich fast ausschließlich positiv wahr. Eine andere Frage, die zu dem von vorhin passt, ist, wie geht man mit Weltschmerz um und was kann man tun, wenn man sich für weltweite Probleme verantwortlich fühlt? Finde ich eine ganz tolle Frage, weil mich eigentlich mein ganzes Leben auch Weltschmerz begleitet hat, der aber massiv abgenommen hat in den vergangenen, würde ich sagen, 2-3 Jahren. Und das hängt bei mir damit zusammen, dass ich 2020 noch vor Corona begonnen habe, an Depressionen zu erkranken und dann ganz viel Therapie gemacht habe. Das heißt so Individualpsychologie, so Tiefenpsychologie, dann Verhaltenstherapie. Und ich mich einfach sehr viel mit mir, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Familie, mit meinem Umgang mit mir selbst beschäftigt habe und auch damit, warum ich an der Welt so oft verzweifle. Und habe mich dann auch viel eingelesen in dieses Thema, weil es ist sehr oft so, dass Leute, die die Welt retten wollen, selber oft psychisch ein bisschen angeknackst sind. Also, und das meine ich im besten aller Sinne, als jemand, der selber ein bisschen angeknackst ist. Also sehr oft projiziert man dann seine eigenen Probleme auf andere Leute und auch auf die Welt. Also ich kenne das von vielen, die quasi sagen, ja schau an, was passiert, da wieder ein Krieg, da eine Hungersnot, mit KI geht vielleicht die Welt unter und jetzt noch Trump und jetzt vielleicht noch eine FPÖ, die die Regierung anführt in Österreich. Wie soll ich denn überhaupt glücklich sein? Wie soll ich denn ein zufriedenes Leben führen? Und ich glaube, dass es zum guten Leben Resilienz braucht. Das heißt, man muss sich abgrenzen können von Dingen, die einem nicht gut tun, von Menschen, die einem nicht gut tun, man muss sich abgrenzen können. Bei mir zum Beispiel, mir schreiben auch Leute auf YouTube und beschimpfen mich. Als Teil von meinem Job ist, ich muss lernen, mich von diesen Dingen abgrenzen zu können, dass die eigentlich nichts mit mir zu tun haben, sondern dass jetzt dort vielleicht irgendein alter Mann einsam und grantig vorm Computer sitzt und jetzt endlich diesem jungen Typen und wie manche auf YouTube schreien, an diesem Hafermilch saufenden Veganer, was ich nicht bin. Ich trinke auch Sojamilch und Kuhmilch und bin kein Veganer, aber wurscht. Also der will es mir jetzt richtig zeigen und das tut mir dann eigentlich eher fast für ihn leid und hat dann überhaupt nichts mit mir zu tun. Und ich glaube auch, man kann auf die Welt schauen und sich denken, warum ist nicht alles gut? Oder man kann es umdrehen und sich fragen, warum funktioniert überhaupt irgendwas? Also jetzt tatsächlich finde ich das eine spannendere Frage, also warum gibt es noch immer Armut auf der Welt? Habe ich auch versucht in meinem Buch zu schildern, das umzudrehen und zu sagen, warum gibt es eigentlich in manchen Teilen der Welt Wohlstand? Ist eigentlich historisch, menschheitsgeschichtlich ein totales Novum und überhaupt nicht selbstverständlich. Genauso, dass wir in Massengesellschaften leben, wo man in vielen Teilen des Westens sehr friedlich leben kann. Also ich kann in Wien leben mit 2 Millionen Leuten und muss mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich ausgeraubt oder überfallen oder umgebracht werde. Es ist eigentlich faszinierend, es gibt einen Sozialstaat, eigentlich faszinierend, dass man so ein solidarisches Modell aufgebaut hat, kann man auch immer besser machen. Auch alle sind nicht sicher in Wien, also wenn man als Frau in der Nacht unterwegs ist oder an manchen Orten ist man nicht sicher. Wenn man vielleicht mit einer Kippa als Jude, Jüdin unterwegs ist, ist man in manchen Orten nicht sicher. Das finde ich auch wichtig, so Erwartungen zu managen, auch im eigenen Leben. Wenn ich jetzt denke, jeden Tag muss ich glücklich sein und wenn ich aufstehe und ich fühle mich nicht gut, dann habe ich versagt oder dann ist das Leben nicht so, wie es sein sollte, dann kann ich eigentlich nur verzweifeln an mir selbst. Und ich glaube, so ist es auch mit der Welt, wenn man das Gefühl hat, okay, es darf auf der Welt, also wenn es auf der Welt Kriege gibt und Konflikte und sich politisch was verändert, was ich nicht gut finde, und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das passieren kann, dann bin ich jeden Tag irgendwie verzweifelt. Aber eigentlich zur Resilienz und zum guten Umgang mit der Welt gehört auch realistisches Erwartungsmanagement. So wie ich nicht erwarten kann, dass ich jeden Tag aufstehe und dass mir gut geht, sondern es gibt auch Tage, wo ich müde und verzweifelt und enttäuscht oder traurig oder ängstlich und wütend bin, gehört alles zum guten Leben dazu. So genau gehört es zu einer Welt, wo einfach 8 Milliarden Leute wohnen, die alle andere Interessen haben, die andere Sprachen, Kulturen, Weltvorstellungen, Werte, Normen haben, dass da zu Konflikten kommt, zu Problemen, dass Menschen gibt, die sich ungerecht behandelt fühlen und deshalb mal irgendwie Scheiße bauen oder kriminell werden oder gewalttätig, ist alles nicht gut, aber es ist einfach auch erwartbar. Und ist dann auch wichtig, dass man nicht zynisch wird und sagt, so ja, ist eh alles wurscht. Also ich versuche jeden Tag einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass diese Dinge alle besser werden. Aber genau, das ist mir, und ich glaube, mir gelingt es, so über die Welt zu denken, seit ich mit mir selber einen besseren Umgang gefunden habe und seither ist auch der Weltschmerz geringer. Also ich verzweifle dann schon mal wieder, wenn Trump die Wahl gewinnt oder wenn es jetzt so ausschaut, als würde Kickl Bundeskanzler werden. Also das finde ich furchtbar, aber gleichzeitig muss man sich dann auch wieder abgrenzen können und schauen, okay, wenn man jetzt einen Rechtspopulisten als Kanzler haben, was kann man dann tun, was steht unter unserer Kontrolle, um in den nächsten Jahren zu schauen, dass der aus Österreich keinen autoritären Staat wie Orban in Ungarn oder Fico in der Slowakei macht, sondern dass wir die liberale Demokratie stärken. Das sind freie Medien zum Beispiel wichtig und das ist dann ein Bereich, wo ich Einfluss habe, wo ich viele Leute kenne, wo ich versuchen kann mitzuwirken, dass was für eine Demokratie braucht, nämlich freie, unabhängige, diverse Medien, wo kann ich da einen Beitrag leisten, dass wir nicht wie in Ungarn quasi gleichgeschaltete Medien bekommen. Genau, also das ist so, glaube ich, etwas, was auch viele Psychologen kennen. Es gibt sowas wie das Helfer-Syndrom, könnt ihr mal googeln. Also viele Leute, die anderen helfen wollen, also auch meiner Erfahrung nach, viele Leute, die zum Beispiel Psychotherapeuten werden oder SozialarbeiterInnen oder die für NGOs arbeiten, die haben oft, nicht immer, aber oft auch selber eine schwierige Geschichte und versuchen dann Dinge zu kompensieren in ihrer Arbeit, die man eigentlich mit sich selber lösen sollte. Und ich glaube, ich halte es auch für gut, dass man versucht, anderen zu helfen, sich zu engagieren, was zu machen. Also bitte, ich liebe es, dass Leute Psychotherapeuten und Sozialarbeiter werden, aber die müssen es dann alle, und das geht meistens den Leuten so wie mir, also viele Journalisten wollen ja auch die Welt verbessern. Und man muss sich mal ein bisschen die Hörner abstoßen. Man muss mal merken, okay, ich muss gewisse Dinge lernen, Abgrenzung, Resilienz, Erwartungsmanagement, meine eigenen Gefühle zu regulieren, auf mich zu schauen, mit mir selber gut umzugehen. Also diese Dinge muss man erstmal lernen, damit man den Job dann auch wirklich nachhaltig machen kann. Und das geht auch Sozialarbeitern und Psychotherapeutinnen oder LehrerInnen, die ich persönlich kenne, so. Die mussten alle mal lernen, okay, ich habe tolle Intentionen, ich will Leuten helfen, aber ich muss das auf eine gesunde Art und Weise machen und mich auch abgrenzen können. Das heißt, auf deine Frage, die anonym gekommen ist, was tun, wenn man sich für weltweite Probleme verantwortlich fühlt, dann ist sehr oft, glaube ich, auch Psychotherapie Therapie the way to go. Leider ist es in Österreich so, dass das ziemlich teuer ist. Also ich habe sicher über 10.000 Euro die letzten Jahre für Psychotherapie bezahlt. Ich kann es mal leisten, aber ich finde es ein Wahnsinn, dass das nicht die Krankenkasse abdeckt und dass nicht jeder Mensch in Österreich ein bestimmtes Anspruch hat auf ein Kontingent in seinem Leben. Keine Ahnung, ob man jetzt eine Depression hat oder irgendeine Krankheit oder nicht. Also ich finde, jeder Mensch sollte mindestens Anspruch haben auf 100 Therapiestunden im Leben. Sollte eigentlich in einem Sozialstaat möglich sein. Genau, leider ist es dann oft nicht leistbar. Aber wenn es leistbar ist, wenn man die Unterstützung oder die Mittel hat oder wenn man vielleicht vom Arzt, von der Ärztin auch einen Kassenplatz bekommt, dann würde ich sagen, wenn man sich sehr lange total kaputt macht an der Welt und eigentlich verzweifelt daran, dann ist Therapie oft the way to go. Ist jetzt meine ganz subjektive Meinung. Ich will überhaupt nicht sagen, jeder, der verzweifelt an der Welt, hat psychische Probleme oder sollte sich Hilfe suchen. Aber das ist meine Erfahrung, die Erfahrung aus meinem Umfeld. Und auch das, was ich von vielen Psychologinnen und Therapeutinnen gelesen und gehört habe. Aber ja, take it with a grain of salt, weil es ist einfach auch meine persönliche Erfahrung und ich bin kein Psychologe und ja, Punkt. So, die nächste einfache Frage ist auch anonym gekommen. Was ist der Sinn des Lebens? Liebe ich diese Frage und ich halte sie für überhaupt nicht absurd, sondern ist eine Frage, mit der ich mich schon lange beschäftige. Lustigerweise auch seit mir, also ich bin, weiß nicht, ob man sagen kann, geheilt, aber ich bin jetzt seit 1,5 Jahren hatte ich, oder sind es 1,5 Jahre? Nein. Doch. Wurscht. 1,5 Jahre oder so, keine Depressionen mehr, keine depressiven Phasen. Und wie es mir schlechter ging, habe ich viel mehr nachgedacht über den Sinn des Lebens. Und ich glaube, das hängt auch mit Mental Health, mit psychischer Gesundheit zusammen, weil ich denke, der Sinn des Lebens ist einfach das Leben selbst. Sein Leben, seinen Alltag auszufüllen mit Dingen, die einem gut tun, mit Sachen, wo man kompetent ist, wo man was bewirken kann, gelingende Beziehungen zu führen mit Menschen, was mir persönlich das Wichtigste im Leben ist, meine Freunde, meine Familie. Das will ich, dass bei mir immer Priorität hat, eine sinnvolle Arbeit zu haben, wo ich merke, ich tue was Gutes, aber auch, das macht Dinge, die meiner Begabung entsprechen, mich beschäftigen mit dem, was andere Leute tun, also mir Bücher lesen. Ich liebe es, in die Gedanken anderer Menschen einzutauchen oder in Welten, die SchriftstellerInnen geschaffen haben. Ich liebe es, Kunst anzuschauen. Ich liebe es, Ideen nachzuvollziehen. Ich liebe es, gut zu essen. Also das Leben selbst ist der Sinn des Lebens. Und ich glaube, es gibt ehrlicherweise keinen größeren Sinn. Das sehen religiöse Menschen anders. Ich halte es auch für etwas sehr Sinnhaftes, mich für andere Leute einzusetzen, mich stark zu machen, zu schauen, dass man irgendwie das Ganze ein bisschen besser hinbekommt, als vielleicht die letzte Generation das gemacht hat. No offense, jede Generation, finde ich, sollte versuchen, dass es ein bisschen besser macht als die Generation vor ihnen. Genau, und das sind so Dinge, das ist für mich ein sinnvolles Leben. Und das ist eben das Leben selbst. Es gibt nichts Großes, was auf uns wartet, glaube ich. Und darum bleibt uns so quasi unsere Lebenszeit, die man dann irgendwie sinnvoll erfüllen muss. Und das ist dann immer sehr individuell. Also ich glaube, es gibt keine Liste, die man abarbeitet. Und das ist ein sinnvolles Leben. Für manche Leute ist es das Sinn der Familie, sich entfalten und glücklich werden, für andere in ihrer Arbeit. Mir ist es das Wichtigste, so die Beziehung zu mir selbst und mit den Leuten rund um mich. Genau, und so muss man das Leben irgendwie einfach ausfüllen, und das ist dann für mich der Sinn des Lebens. Wir schweben da auf einer sich um die eigene Achse drehenden Erde, die sich um die Sonne dreht, und die Sonne fliegt herum und die ganze Galaxie bewegt sich, und das ist alles so absurd, und ich glaube, das hat alles keinen größeren Sinn. Und darum bleibt uns nur dieser kleine Planet, wo man gut leben kann. Überall anders, wenn man 10 Kilometer nach oben geht, sterben wir sofort, wenn man es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und im All, das ist alles so unwirklich und dunkel und finster. Und eigentlich ist so die beste aller Orte in diesem Universum, glaube ich, ist der, wo wir alle gerade sind. Und in dieser Zeit sollte man schauen, dass man eine gute Zeit hat, dass man Spaß hat, dass man schön eingebettet ist in Beziehungen zu anderen Menschen, wenn man sich sehr schwer damit tut, Beziehungen zu führen, oder also mit Partnerschaft, mit der Family, mit Freunden, dann ist da, glaube ich, auch für mich einfach immer die Antwort, Therapie ist the way to go. Seit ich Therapie gemacht habe, fällt es mir viel einfacher, Leute kennenzulernen, neue Freunde zu finden. Ich glaube, ich bin auch ein viel besserer Partner geworden. Genau. So, Punkt. Und bevor wir dann wieder zu anderen Fragen kommen, die ein bisschen leichter sind und dann eher auch schon zum Ende kommen, ist so die nächste Frage von Jessica nochmal ein Hammer, nämlich: Wie trifft man große Entscheidungen, etwa ob man ein Kind bekommen soll oder nicht? Also ohne den Anspruch zu haben, dass ich jetzt Dr. Sommer werde und so Lebensfragen tatsächlich irgendwie gut beantworten kann, kann ich mal drüber reden, wie ich über das nachdenke. Also ich glaube, ein Teil ist einfach Bauch, ist Gefühl, ist, wie fühlt sich denn das an? Die Vorstellung, dass ich Papa oder Mama bin oder in einer Familie lebe oder dass ich einen anderen Job habe. Wie geht's mir denn dabei? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich glaube, sehr viele dieser Entscheidungen muss man mit Bauchgefühl lösen. Ich versuche so eine Kombination von Bauchgefühl und Hirn, also Kopf und Bauch, zu treffen und dann auch mir abzuwägen, was heißt denn das dann konkret fürs Leben und was ist mir wichtig im Leben. Also zum Beispiel überlege ich länger schon, ob ich mir einen Zwergpudel zulege. Ich liebe diese Hunde einfach. Mein Bauch sagt ja unbedingt, ich will jetzt, während ich da rede, dass dein Hund neben mir liegt, aber gleichzeitig mein Hirn denkt dann durch, okay, was wird denn das tatsächlich heißen für mein Leben? Ich bin viel unterwegs und das wäre wahrscheinlich ein bisschen mühsam mit dem Hund. Jetzt könnte man auch sagen, okay, mit Kindern wäre es genauso. Ich hätte sicher ein weniger flexibles Leben. Es ist anstrengend, es ist auch einfach mühsam, aber es ist auch, wie ganz viele Eltern erzählen, einfach die schönste Sache im Leben. Sie haben diese Beziehung zum Kind. Und ich glaube, dass ein schönes Leben nicht daraus besteht, unbedingt möglichst viel Spaß zu haben und möglichst wenig anstrengende Dinge zu haben. Also so purer Hedonismus. Also ich mag Hedonismus, ich mag gutes Essen, ich mag Vergnügen, ich mag es, mich zu unterhalten, ich mag es, ins Kino zu gehen, ich mag Zeit zu haben für meine Dinge, die mir gut tun. Aber ich glaube, gutes Leben besteht nicht darin, dass man möglichst wenig Leid oder anstrengende Dinge hat oder möglichst viel Vergnügen, sondern wir wollen auch Verantwortung übernehmen für andere Leute in unserem Beruf, für Familie, für Kinder. Und das kann man dann ausleben, wie man möchte, in der Familie oder nicht. Aber ich glaube, auch so für andere da zu sein, Beziehungen zu pflegen, Menschen zu haben und diese Reise, diese 80, 90, 100 Jahre oder manchmal sind es auch nur 15 oder 40 Jahre, wissen wir alle nicht, diese Reise sinnvoll mit anderen lieben Leuten zu begleiten, halte ich für was ganz Tolles. Und ich habe es für mich selber abschließend nicht geklärt, ob ich Kinder möchte oder nicht. Hängt auch immer von den Umständen ab. Derzeit habe ich auch keine Partnerin. Das heißt, die Frage stellt sich für mich persönlich gerade nicht. Aber es gibt dann so zum Beispiel für mich so wieder sich widersprechende Dinge. Das eine ist, Beziehungen sind für mich das Wichtigste, und die Beziehung zu Kindern ist, glaube ich, etwas Einmaliges und was ganz Tolles. Ich halte es auch für mich für einen wichtigen Wert, dass ich für andere da bin, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich mich um andere kümmere. Es spricht alles pro Kind. Gleichzeitig mag ich sehr für also so Zeitwohlstand zu haben, also dass ich frei über meine Zeit verfügen kann, ist für mich mit ganz viel Lebensqualität verbunden. Die Beziehungen zu Freundinnen ist mir ganz, ganz essentiell. Ich treffe jetzt nachher dann eine liebe Freundin auf einen Café und ich weiß, dass Eltern einfach viel weniger Zeit haben, auch um Freundschaften zu pflegen. Ist irgendwie logisch, weil Kinder einfach Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß auch, dass Eltern viel weniger flexibel sind, was ihre Zeit betrifft. Ich weiß auch, dass Eltern zurückstecken müssen, wenn es jetzt um einen Beruf geht. Also ich kann viel meine Begabungen entfalten in meinem Beruf und wenn man Kinder hat, kann man das weniger, hört nicht auf und vielleicht ist dann auch eine gute Balance, indem man mehr Zeit mit der Familie verbringt und weniger mit der Arbeit. Aber bei mir gibt es da einfach dann viele im Kopf sich widersprechende Dinge und ich habe das noch nicht endgültig entschieden und ich glaube, ich würde es am Ende einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Also es gibt viele Gründe dafür, es gibt für mich viele Gründe dagegen und dann würde ich einfach schauen, hat man gerade eine Partnerin oder einen Partner, mit dem man sich wohlfühlt und kann sich das dann einfach, fühlt sich das stimmig an und so würde ich das dann entscheiden, Pro- und Kontralisten zum Beispiel und dann einfach aus dem Bauch entscheiden, ja. So, der Lukas fragt, kannst du einen Kopfstand? Finde ich eine der besten Fragen, die ihr mir geschickt habt. Tatsächlich nicht. Aber vielleicht wäre das ja eine nette Herausforderung für dieses Jahr, das mal zu probieren. Ich mache eigentlich gerade so viel Sport wie nie zuvor, auch Krafttraining. Und vielleicht habe ich ja bald die Muckis, um auch einen Kopfstand hinzukriegen. Oder wahrscheinlich braucht man gar nicht so viel Muckis, sondern auch einfach ein bisschen Balance und Körpergefühl. Ich werde dann vielleicht nächstes Jahr beim Ask Me Anything zum Jahresende berichten. Die Hanna fragt, kannst du abschalten? Gibt es Tage, an denen du nicht recherchierst? Die gibt's. Ich versuche mir eigentlich das Wochenende immer freizuhalten. Ich arbeite auch am Freitag eher nur gechillt oder nur, wenn es sein muss. Also ist unterschiedlich. Mir gelingt das Abschalten eigentlich mittlerweile sehr gut. Ich habe jetzt auch schon lange Zeit Übung. Also ich bin seit über 10 Jahren Journalist und wenn man nicht abschalten lernt, dann kann man diesen Job nur sehr schwer machen, ohne dass man irgendwie die eigene psychische Gesundheit gefährdet. Also mir gelingt das eigentlich recht gut und dazu passt auch die letzte Frage, die ist von Barbara, die hat geschrieben, du beschäftigst dich ja jeden Tag mit sehr ernsten Themen. Wie holst du dir Leichtigkeit ins Leben? Das ist eine Frage, die bei mir sehr resoniert hat, über die ich in den letzten Tagen, in den letzten 1-2 Wochen immer wieder nachgedacht habe, weil das ist tatsächlich etwas, wonach ich mich sehne, ein bisschen mehr Leichtigkeit. Dinge, die mir Leichtigkeit geben, sind Freunde, die ich schon sehr lange kenne, wo ich total loslassen kann. Ich höre gerne Musik, das hilft mir sehr, irgendwie mich mit mir zu connecten und auch durch die Wohnung zu tanzen. Ich tanze generell gerne, also wenn ich fortgehe, ich war am Wochenende mit einer Freundin tanzen und da dann richtig abzugehen auf der Tanzfläche ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich sehr leicht und lebendig fühle. Zum Beispiel auch Festivals, im Sommer, kleinere Reisen, so Sachen. Ich schaue auch gerne Serien, mag ich sehr. Ich spiele Fußball. Fußball ist auf jeden Fall etwas, wo ich total im Moment bin und zwar sehr kompetitiv und leidenschaftlich, aber irgendwie auch sehr leicht über den Platz hopse. Und Sport allgemein ist etwas, mit dem ich extrem gut runterkomme. Ja, aber generell ist es schon auch bei mir eine Entscheidung, es ist immer ein bisschen ein Trade-off, mir ist es wichtig, dass ich einen Impact habe, dass ich mit meiner Arbeit was bewege und ich möchte mich auch mit den schweren Dingen, mit den Problemen dieser Welt beschäftigen, weil ich es einfach für wichtig halte und ich glaube, weil ich auch einfach nicht anders kann. Ich möchte es aber auf eine konstruktive Art und Weise machen. Vielleicht wäre das Leben lustiger, wenn ich einen Comedy-Podcast hätte oder I don't know, what machen würde und mich jetzt nicht gerade wieder in Rechtspopulismus wissenschaftlich einlesen würde, gäbe sicher lustigere Themen, aber für mich sind die sehr sinnvoll und so dieses Engagieren für was einsetzen, schauen, die Welt ein bisschen besser zu machen, ist auch etwas, was mir einfach sehr viel gibt. Und ich glaube, der Ezra Klein, das journalistische Vorbild von mir, hat mal in einem Podcast gesagt, er denkt nicht, dass seine Priorität im Leben ist, unbedingt das schönste Leben zu haben, das er haben könnte, sondern dass er eher nach Sinn strebt und danach Dinge zu tun, wo er das Gefühl hat, er bewegt was damit, auch wenn das manchmal dann ein bisschen mühsam ist. Und ich glaube, so bin ich auch. Und damit bin ich eigentlich ganz gut, auch wenn so 10, 20, 30 Prozent mehr Leichtigkeit in meinem Leben schön wären. Und ja, also wer Ideen hat, kann mir auch gerne schreiben. So, lange genug geredet. Ich hoffe, das war interessant für euch. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Jahr 2025 mit euch. Ich habe sehr, sehr viel vor. Wir haben viel vor bei Erklär mir die Welt. Ihr könnt euch freuen auf ganz viele tolle Podcast-Episoden, Interviews, gut recherchierte Inhalte. Und ist mir auch ganz wichtig, bringt euch ein im Podcast auf erklärmir.at/Fragen. Könnt ihr immer anschauen, was sind die nächsten Podcast-Episoden, die anstehen. Dann könnt ihr mir dort eure Fragen schicken zum Thema. Die stelle ich dann auch eben in den Episoden. Ihr könnt dort auch Themenwünsche platzieren. Ihr könnt Gäste vorschlagen. Genau, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und das war übrigens auch die Hauptquelle meiner Fragen hier. Also es gibt dann auch so eine Frage, Ask Me Anything, was willst du von mir wissen? Und die beantworte ich dann einmal im Jahr wahrscheinlich maximal. Hier im Podcast, genauso wie in dieser Folge heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Da kommt dann eine tolle Folge mit Peter Nageler. Das ist ein Architekt und wir haben darüber geredet, wie man Ortskerne wieder belebt. Ist wirklich eine tolle Episode geworden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis bald, euer Andreas.